nicht wirklich gut. Und ich möchte heute Morgen über Worte sprechen, die Jesus an seine Jünger weitergegeben hat, in der Situation, wo die Jünger auch hätten sagen können, boah, der verunsichert uns jetzt gerade mal total. Wir haben echt Angst vor der Zukunft, echt Angst, wie es weitergeht. Und sollte der eine oder andere Mann Gedanken davon irgendwie vertraut empfinden, ist vielleicht ein Déjà-vu oder sind einfach Gedanken, die ich schon mal auf einem Männerabend weitergegeben habe. Also lasst euch nicht irritieren. Und zu Beginn möchte ich mal noch beten. Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Wir danken dir dafür, dass du uns befähigen kannst, das aufzunehmen, was du für uns hast. Und so möchte ich dich einladen. Schließ du unsere Ohren auf, schließ du noch mehr unsere Herzen auf. Salbe du meine Lippen, dass Worte darüber kommen, die dir Ehre machen und ja, die einfach einen Wert für die Ewigkeit haben. In Jesu Namen. Amen. Ja, es ist ja so, wenn man im Moment mit Menschen zusammensteht, es geht irgendwie immer um die gleichen Themen. Die Unterhaltungen drehen sich irgendwie um den Krieg in der Ukraine zum Beispiel, der schon so lange tobt. Und so schlimm wie es ist, manchmal haben wir uns sogar ein Stück weit dran gewöhnt. Wir bekommen wieder unser Olivenöl, wir bekommen wieder unser Klopapier. Das greift uns gar nicht so direkt an, wenn wir in den Supermarkt gehen. Aber trotzdem, so ziemlich jede einzelne Nachrichtensendung versorgt uns mit irgendwelchen Updates. Es wird irgendwie immer drüber informiert. Und wie sich das so alles entwickelt hat. Am Anfang war es für viele kaum vorstellbar, dass wir da irgendwie Waffen reinliefern könnten. Wir erinnern uns bestimmt alle noch an dieses Paket mit Helmen, die wir da gerne abgeben wollten. Und dann wurden es Waffen, Verteidigungswaffen, Panzer. Jetzt haben die ersten Länder Kampfflugzeuge reingeliefert und das macht vielen Menschen einfach Angst. Wir leben in einer Welt voller Atombomben. Natürlich macht das Angst. Wir haben Angst, dass sich das mehr und mehr ausdehnt, dass das eskaliert, dass man da irgendwie mit reingezogen wird. Und es ist nicht nur die Ukraine, die ist jetzt gerade besonders präsent. An vielen anderen Stellen herrscht Krieg. Oder potenzielle Konflikte. China, die rasseln mit dem Säbel, die gucken auf Taiwan. Wenn ich versuche, mir vorzustellen, wir müssten unsere Handelspolitik, unsere Wirtschaftspolitik mit China grundsätzlich ändern, das würde uns so richtig in Probleme stürzen. Da sind so viele Verflechtungen, das hätte massivste Auswirkungen für unsere Industrie. Und ja, man kann ehrlicherweise verstehen, dass die Welt total besorgt ist, wenn sie in die Zukunft guckt. Und wir lassen uns da oft mit reinziehen. Aber wisst ihr was, wir sind da überhaupt nicht darauf angewiesen, so zu reagieren wie die Welt. Wir haben ganz andere Optionen und die sollen eigentlich das Thema der Predigt heute Morgen sein. Wir wollen nicht wie das Kaninchen gebannt auf die Schlange starren, sondern wir wollen den Blick nach vorne richten. Die Schlange, die es auf uns abgesehen hat, die hat schon lange verloren. Und da hätte jetzt ein Pfingstpastor wahrscheinlich ein lautes Amen gehört. Die Schlange, die es auf uns abgesehen hat, die hat schon lange verloren. Da müssen wir keine Angst mehr vorhaben. Jesus war von seinen Jüngern nach dem Ende der Welt gefragt worden und er hatte gesagt, ja, ihr werdet von Kriegen hören, von Kriegsgerüchten, habt Acht, aber erschreckt nicht. Denn das alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und da haben wir auch am Mittwochabend in der Bibelstunde drüber gehört. Kriege hat es schon immer gegeben. Kriege sind schrecklich. Aber Kriege sind nicht das ultimative Zeichen, dass jetzt die Welt untergeht. Jesus sprach da im gleichen Zusammenhang von Seuchen, von Hungersnöten, von Erdbeben. Und das kennen wir alle, kriegen wir alles mit. Gucken wir in die Türkei und nach Syrien. Ich glaube, für die Leute, die um sich herum gucken, ist die Welt schon untergegangen. Die warten da gar nicht mehr drauf. Das ist alles grässlich. Und dann gibt's noch so ganz andere Ängste, die kennt man eher hier bei uns im Westen. Manche haben Angst vor dem Klimawandel und kleben sich auf der Straße fest. Andere haben Angst vor der Energiewende. Kein Öl mehr, kein Gas mehr, ab nächstes Jahr. Wie soll das werden? In meiner alten Hütte kriege ich da so eine Wärmepumpe rein Und wenn ja, wer macht das und wer bezahlt das? Und dann soll ich ja noch ein Elektroauto fahren. Habe ich überhaupt genug Strom? Funktioniert das alles oder sitzen wir im Kalten? Ach du liebe Zeit. An der Stelle ein Einschub. Die Bibel spricht von einem tausendjährigen Reich. Und ich glaube, in diesem tausendjährigen Reich, das findet auf dieser Erde statt, da wird es hell sein, da wird es warm sein. Ich weiß nicht, welche Energie da genutzt wird, aber es wird was geben. Das nur mal als Einschub. Und trotzdem können wir die Sorgen nachvollziehen. Und trotzdem ist es richtig, dass wir uns Gedanken machen über Ressourcen und über die Natur. Ja, die Menschen haben Angst davor, dass sich alles verändert und nichts mehr so sein wird, wie es war. Jetzt hören wir gleich Worte Jesu an seine Jünger, auf die eben auch eine ganz andere Sorge, aber eben auch eine essentielle Sorge zutraf. Wir schauen in Johannes 14, da könnt ihr schon mal hinaufschlagen, wenn ihr eure Bibeln mit habt. Und da müssen die Jünger eine richtig heftige Nachricht verdauen. Jesus hatte ihnen gerade gesagt, dass er sie in dieser Nacht, in der kommenden Nacht verlassen würde. Und dann würden sie nur noch sich selbst haben, dann wäre Jesus weg. Und nicht mal das, sie würden nicht mal sich selbst haben. Einer aus ihrer Truppe sollte ein Verräter sein. Unvorstellbar. Die Jünger waren ja ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Wir kennen etliche Hintergründe. Und trotzdem, diese Gruppe, das war das, was sie an Familie hatten in dieser Zeit. Sie waren eine Gemeinschaft geworden. Und einer aus dieser Gemeinschaft sollte ein Verräter sein. Das würde sie massiv belasten. Und noch nicht mal genug damit. Dann hatte Jesus noch gesagt, dass sie ihn verleugnen würden. Er hatte ganz besonders mit Petrus gesprochen, mit diesem Vorzeigejünger. Was bedeutet das jetzt für sie? Der Meister, auf den sie sich die ganze Zeit verlassen hatten, der der Mittelpunkt war, der das Zentrum ihrer Gemeinschaft war, der wäre weg. Das Vertrauen zu ihren Kollegen in ihrer Truppe, das wäre erschüttert. Und selbst von ihrer eigenen Standhaftigkeit und Stärke wären die Jünger enttäuscht. Kurz gesagt, es würde nichts mehr so sein, wie es war. Ihre Zukunft würde komplett anders verlaufen, als sie sich das gedacht hatten. Sie würden nicht mehr morgens aufwachen und wissen, heute gehen wir in die Synagoge. Und wahrscheinlich wird Jesus irgendwo noch einen Kranken heilen. Und dann werden wir diese kostbare Zeit mit ihm haben. Wir werden uns zurückziehen. Er wird zu uns speziell reden. Wir werden an seinen Lippen hängen. Das würde alles nicht mehr sein. Sie hatten ihr komplettes altes Leben hinter sich gelassen. Einige hatten ein kleines Business, sie waren Fischer und das hatten sie aufgegeben. Matthäus hatte einen super Job am Zoll, den würde er nie wiederkriegen. Sie alle lebten nicht mehr zu Hause bei ihren Familien, sondern sie zogen umher. Und eigentlich waren sie überzeugt, wir haben das Bessere gewählt, wir sind mit Jesus unterwegs. Aber hat das wirklich gelohnt? Für 3 Jahre. Und jetzt in diese Situation rein spricht Jesus die Verse in Johannes 14 ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus beginnt das Kapitel hier mit einem eindringlichen Appell an seine Jünger. Bewahrt Ruhe. Und verschiedene Bibelübersetzungen finden da ganz verschiedene Ausdrücke für. Euer Herz erschrecke nicht. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Lasst euren Glauben nicht erschüttern. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist so wichtig, die Ruhe zu bewahren, weil ihr kennt das alle, wenn wir in Panik sind, dann treffen wir nicht die richtigen Entscheidungen. Wir brauchen Ruhe. Und vermutlich waren die Jünger aufgrund von Jesu Aussagen tatsächlich von der Rolle. Ich kann mir vorstellen, wie das Gehörte immer tiefer und tiefer in ihr Bewusstsein gesackt ist. Und sie haben angefangen, sich das auszumalen. Und eine Beklommenheit wurde irgendwo zur Panik. Und das wurde immer mehr. Und sie werden sich nur noch im Kreis um ihre Angst gedreht haben. Und ich glaube, wir kennen das. Wir kennen alle solche Situationen in den verschiedensten Lebensbereichen. Auch wir als Christen sind nicht davor gefeit, uns verrückt machen zu lassen. Wie gut ist es da, wenn Jesus uns beruhigt? Wie gut war es für die, dass Jesus direkt dabei war? Er konnte das in der direkten Ansprache machen. Aber Jesus kann auch uns beruhigen. Er kann auch zu uns direkt reden. Vielleicht macht er dadurch eine Predigt wie heute Morgen. Das wäre super. Vielleicht macht er es nach dem Gottesdienst in einem Gespräch. Vielleicht macht er es in deiner stillen Zeit. Ich glaube, wir müssen einfach zuhören. Und dann wird Jesus einen Weg finden, vernehmbar zu uns zu reden. Und ich glaube, manchmal muss Jesus auch wirklich vehement dazwischen rufen, dass wir ihn überhaupt hören. Aber trotzdem, ladet ihn zu diesen Zwischenrufen ein. Das ist so wichtig. Ich möchte mich nicht verrückt machen lassen. Ich habe ein Naturell, wo ich es vielleicht ein bisschen leichter habe. Ich lebe meistens im Jetzt und nicht so sehr im Morgen und nicht so sehr im Gestern. Vielleicht fordert das andere mehr raus, aber es ist es wert, sich da herausfordern zu lassen. Es ist einfach zu unserem Besten. Euer Herz erschrecke nicht. Behaltet Ruhe. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann liefert Jesus gleich einen Grund in Vers 2, warum wir gelassen bleiben sollen. Er spricht von den Wohnungen des Vaters. Da spricht er mich immer auf einer besonderen Ebene an. Ich habe so ein bisschen ein Faible für Grundrisse. Ich spinne da gerne drin rum. Ich habe das früher auch mal beruflich gemacht, Arztpraxen eingerichtet. Am liebsten ein großer Grundriss ohne Zwischenwände, wo man wirklich überlegen kann, wie könnte und wie sollte. Wo ist der beste Platz für dieses und für jenes? Oder auch als wir hier für die Gemeinderäume gesucht haben, sich so vorzustellen, in diesen Grundrissen, wie das alles funktionieren kann. Hey, was würde ich darum geben, die Grundrisse zu sehen von den Wohnungen, die der Herr für uns bereitet? Ich glaube, die würden jegliche Vorstellungskraft sprengen. Wie überwältigend muss das sein? Wenn man heute so mit 10 Wohnungen, mit 20 Wohnungen irgendwie hantiert oder der Investor, der baut irgendwo 100, 200 Wohnungen, da kommt einem alles riesig vor. Aber wenn Jesus von vielen Wohnungen spricht, dann hat er ganz andere Maßstäbe. Die Wohnung des Vaters, das ist nur Umschreibung des Himmels. Das ist nur Umschreibung unserer Zukunft. Lass uns mal einen Blick in die Offenbarung werfen, wo der alte Apostel Johannes über seine Vision von dieser Wohnung spricht und wo er versucht hat, alles für uns in Worte zu fassen. Das ist Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. 100 Wohnungen, 200 Wohnungen, alles ein Witz. Die Wohnung des Vaters müssen Menschen aus allen Nationen fassen. Wir zählen 195 Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Zeiten. Das ist mein Lieblingshimmelsgedanke. Diese Schar mit interessanten Leuten, die alle vor diesem himmlischen Thron stehen, die alle anbeten, in ihren Sprachen gelebt haben, aus ihrer Zeit kommen. Und das alles spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil ein ganz neues Lied in einer Sprache das alles überlagert. Das ist die Perspektive, die Jesus den Jüngern in ihrer Verwirrung und Angst hier aufzeigt. Und das ist eine Perspektive, die auch in jeder Verwirrung und jeder Angst unserer Zeit tragen kann. Aber natürlich nur, wenn wir die auch zu unserer ganz eigenen, ganz persönlichen Perspektive machen. Wenn es die Perspektive anderer ist, nützt sie nichts. Die Frage ist, können wir das? Kennen wir den Weg in diese Wohnung? Jesus sagt dann in Vers 4, zu den Jüngern, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Ja, er spricht mit seinen Jüngern, die die letzten ungefähr 3 Jahre mit ihm verbracht haben, die an seinen Lippen geklebt haben. 3 Jahre, 3,5 Jahre ist so das, was man heute in eine Ausbildung von einem normalen Beruf investiert. Also die Jünger sollten doch jetzt eigentlich vorbereitet sein. Sollten doch jetzt eigentlich so halbwegs wissen, wo es lang geht. Aber offensichtlich tun sie es nicht. Zumindest tun es nicht alle. In Vers 5, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? ja, wie können wir den Weg kennen, wenn wir nicht mal wissen, wo wir ankommen sollen? Da hat er ja recht. Da nützt uns auch das beste Navi nichts, wenn wir kein Ziel eintragen können. Der hier fragt, ist natürlich Thomas. Thomas, der Zweifler, so nennen wir den ja. Den haben wir in so einer Schublade drin. Sollen wir ihn jetzt eigentlich dafür verurteilen, dass er Jesus nicht verstanden hatte, dass er hier nachfragt? Oder sollten wir ihn dafür feiern, dass er so ehrlich war? Ich weiß nicht, wie ihr euch da entscheidet. Ich für meinen Teil, ich feiere den Thomas. Ich mag den. Ich finde das richtig gut, dass er so ehrlich ist. Hier in der Geschichte und auch in der Geschichte der Auferstehung, wo er die Wundmale berühren wollte. Er hatte Zweifel und er hat ihn nicht einfach überspielt. Er hatte eine Frage und er hat nicht einfach so getan, als hätte er alles verstanden. Ich mache das schon mal. Gerade wenn man irgendwie in einer Gruppe zusammensteht und es geht um irgendein Thema, ich habe das nicht verstanden, aber mir ist das dann zu blöd, da nachzufragen. Ich will nicht im wahrsten Sinne des Wortes dumm dastehen. Mich das interessiert, dann gucke ich hinterher, danke Google, und dann kriege ich das vielleicht raus oder ich habe das auch schon wieder vergessen. Und hier in der Gruppe der Jünger, vielleicht haben die auch getuschelt, vielleicht haben die auch gesagt, ah, der Thomas wieder, der muss wieder nachfragen. Aber das war dem Thomas scheinbar egal. Er hatte überhaupt keine Angst, sich zu blamieren. Er wollte sicher gehen. Und ich finde das richtig und ich bewundere das. Weil nur durch diese ehrliche Art hatte Thomas überhaupt die Chance, zu verstehen und zu wachsen. Und das können wir von ihm lernen. Nachfragen. Und mal ganz ehrlich, wenn wir die Geschichte lesen, wir neigen dazu, so ein bisschen überheblich zu sein, weil wir kennen ja die ganze Geschichte. Wir lesen die vom Ende her. Wir kennen das Kreuz, wir kennen die Auferstehung, wir kennen die Himmelfahrt und dann kennen wir auch Pfingsten, wo der Heilige Geist kam. Aber versetzt euch mal in die Lage der Jünger, die Worte Jesu zum ersten Mal hören. Das ist schon herausfordernd, oder? Jesus spricht und Jesus spricht oft in Gleichnissen. Er gebraucht irgendwelche Alltagsbegriffe, die jeder verstanden hat, aber er will halt irgendwas damit ausdrücken. Und da musste man ein bisschen um die Ecke denken. Und da ist es keine Schande, Sachen nicht zu verstehen. Und es ist äußerst klug, nachzufragen, wenn man die Möglichkeit hat. Und jetzt kommen wir zu dem bekannten Vers 6, wo Jesus die Frage nach dem Weg beantwortet, indem er sich eben selbst als Weg darstellt. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Vers, der richtig Sprengkraft hat, weil der ist absolut. Der ist kompromisslos. Jesus sagt nicht, ich kenne den Weg. Er sagt auch nicht, ich kenne den einen Weg. Nein, er sagt, ich bin der Weg. Das bedeutet, Jesus behauptet von sich, der einzige Weg zu sein. Und wenn wir das rumdrehen, dann bedeutet das gleichzeitig im anderen Schluss, alle anderen sind es nicht. Ach, wäre das Christentum so ein bisschen offener, ein bisschen toleranter. Es wäre so viel angenehmer, es würde so viel besser in die Welt passen. So viel weniger anecken. Manches Gespräch wäre viel bequemer. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der die Erfahrung schon gemacht hat. Die Menschen, die lehnen das ja gar nicht so sehr ab, den Weg mit Jesus. Die sagen dann so Dinge wie, hey, das ist gut, ich bin da echt froh für dich. Du hast da für dich einen Weg gefunden, der tut dir gut. Geh den mal ruhig weiter. Für mich ist das ja nichts, aber für dich ist das wirklich super. Und hey, wenn du dafür in den Himmel kommst, klasse, gönne ich dir, hast du echt verdient. Aber bitte lass uns fair bleiben. Also der Moslem, der jetzt nicht gerade mit dem Sprengstoffgürtel durch die Einkaufszone schlendert oder irgendwie sonst die Scharia durchsetzt, der doch bitte auch. Ja, der kommt doch auch in den Himmel. Oder der Hindu, der seine Regeln befolgt hat, der in seinem Wissen alles das gemacht hat, was er erkannt hat, was für seine Religion wichtig ist. Natürlich kommt er doch auch in den Himmel. Und lass uns Religion jetzt gar nicht irgendwie als Anspruch definieren. Da ist ja auch noch der säkulare Nachbar. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte der auch immer ein Jahreslos von der Aktion Mensch. Und der kommt doch sicher auch in den Himmel. So denken die Menschen, aber dem steht Jesu Aussage ganz klar entgegen. Jesus hat einen Absolutheitsanspruch. Und der ist nicht neu. Den hatte auch der Gott des Alten Testaments. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist ganz zentral im Alten Testament. Und Jesus macht nichts anderes in Vers 6, als genau diese Aussage zu untermauern, wenn er sagt, niemand, keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Keiner. Kein anderer Weg. Und das klingt für moderne Menschen in unserer aufgeklärten Welt, wo irgendwie alles in Ordnung ist, absolut nicht korrekt. Die Aussage vom alten Fritz, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, okay, die würde jeder unterschreiben. Aber in unserer Gesellschaft, wo wirklich Platz für jeden Lebensentwurf ist, da ist so ein Absolutheitsdenken völlig fehl am Platze. Es gibt nur noch weniges, was irgendwie allgemeingültig als Norm akzeptiert wird. Da passt das nicht rein mit den Christen. Wir als Gesellschaft, wir wollen offen sein für jeden. Auch für fremde Kulturen. Ja, wir wollen ja integrieren. Wir wollen ja nicht ausgrenzen. Und die Christen mit ihrer Exklusivität, die passen nicht da rein. Das Christentum lehnt fremde Kulturen ja ab. Ja, das hat uns ja die Missionsgeschichte auch so deutlich gezeigt. Und tatsächlich gibt es in der Geschichte der Mission manches, auf das man nicht stolz sein muss. Ja. Manchen Völkern wurden Dinge ausgetrieben, die hätte man denen ruhig lassen können. Man hat sich manchmal mehr darauf konzentriert, Menschen in unsere Kultur zu bringen, als das Heil in Jesus. Aber wenn wir jetzt mal wirklich ein Fazit ziehen, wenn wir gucken, wie das Christentum heute in der Welt dasteht, dann bekommen wir eigentlich ein ganz anderes Bild. Welche Religion umfasst mehr Kulturen als das Christentum? Welche religiöse Schrift können mehr Menschen in ihrer Muttersprache lesen als die Bibel? In welchen Veranstaltungen gäbe es mehr oder unterschiedlichere Liturgien, unterschiedlichere kulturelle Prägungen als in christlichen Gottesdiensten? Unter dem weltweiten Dach der Gemeinde finden sich schon heute Menschen aus so vielen Völkern und Kulturen. Das ist ja gerade das, was mich bei dem Gedanken an diese Schar der Anbeter vor dem himmlischen Thron so fasziniert. Diese Vielfalt. Und auch heute schon. Ich bin so begeistert, wenn ich Menschen in ihren anderen Kulturen erleben darf. Wenn ich einen afrikanischen Gottesdienst sehe. Wie die in ihren Traditionen feiern. Das finde ich begeisternd. Für mich wäre das nichts. Ich möchte so nicht Gottesdienst feiern. Mir fehlt die Kondition. Ich bin nicht so der Tänzer. Aber ich finde das richtig gut zu sehen, mit welcher Hingabe, mit welcher Ernsthaftigkeit diese Geschwister da feiern. Und das macht mich froh. Oder wenn ich sonst irgendwo sein kann, wo Geschwister Dinge anders machen. Anders in Stilfragen. Anders, weil sie aus anderen Kulturen kommen. Ich finde das so bereichernd. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, weil das ist Jahre her und es hat mich bewegt auf Jahre. Wir waren mal in Süddeutschland in einem Gottesdienst und da waren so unterschiedliche Leute zusammen, da hätte man im Siegerland 3 bis 5 Gemeinden für gegründet. Und da war alles dabei. Da saßen welche, die wirklich den ganzen Gottesdienst mit gefalteten Händen und der Bibel im Schoß da saßen und andere hatten nach der Anbetungszeit das Hemd durchnass geschwitzt. Alles unter einem Dach. Im Leib Jesu ist Platz für Vielfalt. Im Islam zum Beispiel sieht das anders aus. Fängt schon damit an, dass die Muslime den Koran alle in der Ursprache lesen müssen. Ich glaube, Altarabisch ist das. Natürlich gibt es Übersetzungen, aber die haben nicht die Gültigkeit. Eigentlich muss das alles in der Originalsprache ablaufen. Das ist das Christentum viel integrierender. Nochmal, es gibt im Christentum dunkle Kapitel, ja. Auch da war Mission manchmal von wirtschaftlichen Interessen geleitet und all diese Dinge. Aber das entspricht ja nicht den Worten Jesu, sondern das entspricht der Fehlinterpretation seiner vermeintlichen Nachfolger. Wisst ihr, was der größte Stein des Anstoßes für die junge Gemeinde war, die sich in der Apostelgeschichte gegründet hat? Das war der, dass die so überhaupt nicht wählerisch waren. Da konnte jeder hinkommen, so wie er war. Die haben einfach jeden genommen, von wegen exklusiv. Da waren reiche Ratsherren und auf der anderen Seite waren da Sklaven, die unterste Stufe. Da waren Juden, da waren Griechen und das spielte alles erstmal überhaupt keine Rolle. Gab es später auch Probleme, dann hat man die Diakone eingesetzt, um da Strukturen reinzubringen und Ordnung. Aber die Gemeinde stand allen offen. An der Stelle bin ich stolz, oder stolz ist eigentlich das falsche Wort, weil ich kann nichts dafür. Ich bin froh über die Tradition unserer Calvary Chapel Gemeinden, unserer Bewegung. Die kommen ja auch aus genau diesem Gedanken heraus, offen zu sein, gerade für die es schwer haben, in eine Gemeinde reinzukommen. Das waren damals in der Gründungszeit die Hippies, die so ganz anders waren als die Christen, die sich sonst an einem Sonntag getroffen haben. Für uns sind es heute vielleicht Fremde, vielleicht sind es Flüchtlinge oder anders entwurzelt. Es gibt so viele, die alteingesessen sind, die ewig hier im Ort wohnen und die entwurzelt sind und die massive Schwierigkeiten hätten, irgendwo einen Gottesdienst zu betreten. Damals wie heute ist es nicht entscheidend, mit welcher Gruppe von Menschen wir uns treffen, sondern auf welcher Grundlage. Und die Christen damals haben sich auf der Grundlage getroffen, die Jesus heißt. Die Grundlage war Jesus. Das war ihre Wahrheit. Und das will Jesus auch für uns sein, die Wahrheit. Unsere Grundlage, unser Fundament für das, was wir tun. Wahrheit da, wo wir zweifeln. Oder Wahrheit da, wo um uns rum alles irgendwie relativiert wird. Wahrheit in Zeiten von Fake News. Worauf wollen wir uns verlassen, wenn nicht auf Jesus? Ich will jetzt gar nicht über irgendwelche Medien schimpfen oder sagen, diese Sendung darf man gucken und jene nicht. Aber vieles kann man einfach wirklich selber nicht prüfen. Aber Jesus ist Wahrheit. Alles andere ist irgendwie eingefärbt. Hinter allem stehen irgendwelche Interessen. Aber Jesus kennt die Wahrheit und er kennt sie nicht nur. Er ist die Wahrheit. Eine Person ist die Wahrheit. Und so viele Menschen glauben, die Wahrheit besser zu kennen. Auch viele, die sich Christen nennen, die lassen die Aussagen der Bibel nicht stehen. Die relativieren das, die ordnen das ein. Und natürlich als erstes diesen Absolutheitsanspruch Jesu. Der passt nicht. Und damit haben sie deutlich weniger Stress. Natürlich. Im interreligiösen Dialog, der ja so modern ist, da stehst du ganz schön blöd da. Wenn du sagst, ihr seid alle lieb, aber ihr habt alle nicht recht. Ich bin der Einzige, der recht hat. Das ist nicht angenehm. Das klingt nicht freundlich. Aber das ist Teil der Wahrheit, so wie die Bibel sie vermittelt. Auch das Gespräch mit deinem muslimischen Arbeitskollegen, das kann man ja ganz freundschaftlich und auf einer sachlichen Ebene führen. Ach, ihr habt letzte Woche mit der Fastenzeit, mit dem Ramadan angefangen. Naja, wir sind jetzt fast durch. Ostern steht vor der Tür. Schöne Dialoge, die aber eigentlich erst dann spannend werden, wenn der Gedanke vom einzigen Weg mit da reinkommt. Und dann wird's heftig. Also fangen manche Theologen an, Aussagen von Jesus als nachträglich darzustellen. Ja, das hat Jesus nie so gesagt. Das ist eigentlich mehr so ein Ding von Paulus. Der hat da so einen Gedanken reingebracht, der ihm wichtig war. Und dieses kommt mehr aus der Kirchengeschichte. Das widerspricht eigentlich auch dem Wesen Jesu. Mit solchen Positionen geht man Konflikten aus dem Weg. Das mag auch verlockend sein. Aber mich erinnert das an die allererste Kritik an Gottes Wort. Und die kam von keinem Geringeren als von Satan. Der hat gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Damals schon im Garten Eden. Lass uns schauen, wie Johannes 14 weitergeht. Jesus spricht weiter ab Vers 7. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Jesus und der Vater sind eins. Das war für die Jünger schon schwer zu verstehen. Und ist eigentlich erst der Einstieg in die Lehre der Dreieinigkeit. Da kommt dann noch der Heilige Geist zu. Schwierig zu verstehen. Philippus hatte das auch noch nicht erkannt. Die Jünger hatten das noch nicht erkannt. Aber Jesus sagt, von nun an erkennt ihr ihn. Was meint er damit? Wir sind jetzt an dem Punkt der Geschichte, wo sich der Weg Jesu und der Weg der Jünger trennen wird. Es steht unmittelbar bevor. Die ganze intensive Zeit des Kennenlernens, wo sie wirklich ihr Leben geteilt haben, von morgens bis abends und die Nacht durch, diese Zeit ist jetzt vorbei. Warum sagt Jesus gerade jetzt, dass sie jetzt den Vater erkennen werden? Gerade jetzt, wo sie sich doch trennen. Weil wir jetzt gerade unmittelbar vor dem Kreuz stehen. Und erst am Kreuz wird Gottes Liebe in ihrem ganzen Umfang offenbar. Erst am Kreuz können wir erkennen, wie ultimativ Gott wirklich geliebt hat. Sicher, die Jünger, die hatten Jesus beobachtet und alles, was Jesus getan hat, war aus Liebe motiviert. Das hatten sie jeden Tag erlebt. Aber ein Kapitel später in Johannes 15 heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das Kreuz von Golgatha, das ist der Wendepunkt der Geschichte. Am Kreuz von Golgatha, da hat sich unser Schicksal entschieden. Jesus ist diesen Weg gegangen, verlassen von den Jüngern, so wie er das angekündigt hatte, aber in einer kompletten Übereinstimmung mit dem Vater. Er hatte gebetet, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir Jesus in Aktion sehen, dann sehen wir auch immer den Vater in Aktion. Wenn wir Jesus reden hören, dann hören wir auch den Vater reden. Da ist eine absolute Einheit. Da passt kein Platz zwischen. Und Jesus ist das offensichtlich richtig wichtig. Er wiederholt das nochmal in Vers 11. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wenn wir den Punkt nicht mitnehmen, dass Jesus und der Vater eins sind, dann glauben wir nicht an die Gottheit Jesu. Dann glauben wir nicht, dass Jesus Gott ist. Und dann haben wir keinen Grund, voller Hoffnung zu sein. Worauf sollte die sich stützen? Dann wäre Jesus nicht sündlos gewesen. Sein Tod wäre die Bezahlung, die gerechtfertigte Bezahlung für seine eigenen Sünden, für seine eigenen Vergehen gewesen. Er hätte nie das Opferlamm für dich und mich werden können. Jesus wäre ein guter Typ gewesen, der Beste, der je rumgelaufen wäre. Und trotzdem wäre er schuldig gewesen, wenn er nicht Gott gewesen wäre. Und das dürfen wir glauben und das müssen wir glauben. Das ist unser rettender Glaube. Entweder aufgrund dessen, was wir gehört haben, oder aufgrund dessen, was wir gesehen haben. So sagt es der Text. So verstehe ich das zumindest. Glaubt es doch wenigstens um der Werke willen, die Jesus getan hat. Jesus hat diese Werke in der Autorität Gottes getan. Das hat er immer klar gemacht. Zum Beispiel auch in Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und das ist ja mehr als logisch. In welcher Autorität hätte Jesus das sonst tun können als in der Autorität des Vaters? Und dann kommt der Hit. Auch uns steht diese Autorität zur Verfügung. Die ist auch für uns greifbar. Wenn wir glauben, dann können auch wir Wunder vollbringen. So geht's in Johannes 14 weiter, ab Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. David Gussig hat das mal so beschrieben. Die Jünger dachten an diesem Punkt der Geschichte, jetzt sind wir gefeuert. Aber in Wirklichkeit waren sie befördert worden. Sie hatten Angst. Jesus hat gesagt, er ist weg. Und sie bleiben alleine zurück. Ihre Lebensaufgabe ist futsch. Sie müssen sich was Neues suchen. Sie müssen zurückgehen zu ihren Fischen oder sich nochmal beim Zoll bewerben oder was auch immer. Aber das war nicht Jesu Plan. Jesu hatte im Sinn, dass seine Arbeit weitergeht. Und wie er da den Sinn hatte. Die Jünger sollten in der Lage sein, größere Werke zu tun, als er die selbst getan hatte. Wie soll man sich das vorstellen? Jesus hat Tote auferweckt. Was kann es Größeres geben? Wenn wir größer hören, dann denken wir erstmal an spektakulärer, aufsehenerregender, mächtiger. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Größer verstehe ich hier im Sinne von mehr, von breiter, auf breiterer Front. Jesus hat sich zuallererst in seine Jünger investiert. Ja, er hat sie gelehrt, er hat sie erleben lassen. Diesen einen Kreis. Er hat auch zu großen Mengen gesprochen, ja. Die Bergpredigt oder die Speisung der 5000, das war ein großes Wunder. Das war ein richtig spektakuläres Wunder. Und ich kenne keinen Jesus-Nachfolger, der das wiederholt hätte, geschweige denn einen, der mit 5 Broten 6000 Menschen gespeist hätte, um es ein bisschen größer zu machen. Aber war das auch ein großes Werk in dem Sinn, für den Jesus eigentlich gekommen war? Also lesen wir im Rahmen der Speisung der 5000 von massenhaften Bekehrungen, von Menschen, die ihr Leben wirklich ändern? Nö. Wir lesen von Begeisterung. Die Leute wollten Jesus sogar zum König machen. Die waren aus dem Häuschen. Aber echte Bekehrung? Ich glaube nicht, dass sie ihn wirklich erkannt hatten. Und dann haben wir auf der anderen Seite die erste Predigt des Petrus nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da lesen wir von 3000 echten Bekehrungen an einem Tag. Das sind größere Werke. Jesus war in seiner Arbeit auf einen Ort beschränkt. Er konnte hin und her wandern, er hat das getan, er ist viel gereist, aber er war nie an 2 Orten gleichzeitig aktiv. 10 Jünger können an 10 Orten gleichzeitig aktiv sein. Und das im Namen Jesu, in der gleichen Autorität des Vaters, in der Autorität des Heiligen Geistes, die jedem zur Verfügung steht. Den kündigt Jesus dann in den nächsten Versen an. Das sind größere Werke in meinen Augen. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist die letzte Aussage in unserem Text heute Morgen. Und die klingt manchmal so ein bisschen nach einer magischen Formel. Ich hätte so gerne ein neues Auto. Im Namen Jesu. Und dann gucken wir in die Garage. Aber so ist der Vers nicht gemeint. Es geht im Kontext natürlich um das Agieren, so wie es Jesu Charakter entspricht. Und die Bitte um ein neues Auto, die wird in der Regel nicht Jesu Charakter entsprechen, sondern eher unserem eigenen. Sei denn, wir brauchen das Auto, um in seinem Namen aktiv sein zu können. Dann haben wir auch schon so Geschichten gehört, wie ein Auto zur Verfügung gestellt wurde. Da haben wir genug Zeugnisse, dass Jesus solches Bitten erhört. Aber wenn der Heilige Geist unser Handeln bestimmt, dann ist da ganz zwangsläufig Einheit mit Jesus gegeben. Und dann kommen wir auf manchen komischen Gedanken gar nicht erst. Und dann werden wir in seinem Namen bitten. Und dann wird er auch entsprechend geben können. Dann wird es unser erstes Anliegen sein, dass Gottes Name verherrlicht wird. Und wenn wir mit diesem Anliegen beten, dann wird Gott antworten. Und das war, wie ich finde, Verse der Ermutigung. Für die Jünger damals war das ermutigend. Sie würden nicht alleine zurückbleiben. Für uns heute ist das ermutigend. Die Jünger hatten damals wahrscheinlich Schwierigkeiten, die Verse zu verstehen. Und trotzdem, ja, sie haben in der Nacht der Festnahme im Garten Gethsemane Angst und Schrecken gehabt, weil sie die Geschichte nur bis dahin kannten. Wir kennen die Geschichte unserer Welt auch nur bis hierher, aber wir kennen sie schon ein ganzes Stück weiter als die Jünger damals. Wir wissen schon, dass Jesus Geschichte bis in die Ewigkeit geschrieben hat. Auch unsere persönliche Geschichte. Und ich hoffe, dass uns das echt Mut macht, von den Problemen unserer Zeit und unseres Lebens einfach wegzusehen. Uns trösten zu lassen von der Perspektive. Stattdessen auf den zu sehen, der uns befähigt hat, in seinem Namen große Dinge zu tun. Große Dinge auszuhalten. große Dinge zu tun mit der Perspektive auf Jesus hin. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Herr, wir preisen dich dafür, dass du Weg, Wahrheit und Leben bist. Wir preisen dich dafür, dass wir dich kennen dürfen, Herr, dass du dich offenbart hast. Wir preisen dich dafür, dass wir Kraft aus deinem Namen ziehen können, Herr, Kraft aus deinem Wort ziehen können. Ich möchte dir danken, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, so wie du es hier in den nächsten Versen versprochen hast. Und dass wir das erleben dürfen, wenn wir unseren Weg mit dir gehen, dass du dabei bist in deinem Heiligen Geist. Und so möchten wir dir den Rest des Tages und diese Woche hinlegen, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du mit uns bist, dass du uns bewusst machst, uns nicht verrückt machen zu lassen, was immer die Woche bringt, dass wir auf dich sehen können in allem, was wir tun. Amen.
Ich möchte euch einladen, zum Abschlusslied einfach mal aufzustehen. Das ist auch ein sehr passendes Lied zu der Predigt jetzt, zu dem, auf dem wir vertrauen können.